So, herzlich willkommen zur Technik wird zu 96. Mein Name ist David Marzeski und heute geht's um Fachchinesisch. Was das bedeutet und ganz andere Wörter kläre ich mit Christian Vogt. Hallo Christian.
Hallo David.
Der Marcel Schwarzenberger.
Hallo David, aber ich stelle eher die dummen Fragen, wie immer.
Wie immer, dafür bist du da. Und Dirk Ginada.
Hallo zusammen.
Meine Leute, es geht um Fachchinesisch. Jetzt wollen wir nochmal gerade die Frage klären. Wir sind ja wieder ein bunt gemischtes Team. Wo kommt denn alle her? Christian, fangen wir bei dir an. Wo bist du denn gerade?
Ich komme wie letztes Mal immer noch aus Magdeburg.
Ja. Magdeburg. Ich habe meinen Hörern versprochen, ich sage jetzt nicht mal Magdeburg, sondern Magdeburg.
Ja, das hatte ich ja, um ehrlich zu sein, schon letztes Mal bemängelt. Aber okay, die letzte Folge ist schon so lange her, da geht das okay. Also was? Wenn du jetzt Magdeburg sagst, Leute hier aus Magdeburg, die sind da immer ein bisschen kritisch, was das lange A angeht. Weil man sagt ja auch nicht Hannover.
Marcel wird es bestätigen, ich bin ein Dickschädel. Marcel, du kommst aus der Nähe von Hannover.
Empfehle, kennt kein Mensch. Klebt direkt an Hannover dran, also lass mal Hannover auch mal gelten.
Ja, da fährt aber noch eine Stadtbahn hin, also von daher geht das in Ordnung.
Das ist super, jetzt hast du mich aber echt geoutet als Provinzgeier. Ja.
So, ich komme ja aus Langenhagen, das klebt auch an Hannover dran und ist da, wo der Flughafen ist, also ziemlich einfach, aber ganz weit weg ist der Dirk.
Ganz genau, ich sitze hier in London und das London ist heute wirklich genau, wie man sich's vorstellt, es ist regnerisch, es ist neblig und irgendwie bah.
Ja. Solange du nicht mit einem Messer durch die nebligen Gassen rennst und ein paar Leute abstichst, ist es doch in Ordnung.
Hatte ich nicht vor.
So, ich habe eine Veranstaltungsinfo, die habe ich per Mail bekommen, und zwar die IA-Konferenz 2007. Die möchte ich mal kurz in den Raum stellen. Ich lese mal jetzt einfach aus der Pressemitteilung vor. Am 9. und 10. November 2007 findet an der Hochschule der Medien in Stuttgart die zweite deutsche Konferenz für Informationsarchitektur statt. Unter dem Titel Information Raum geben bildet sie gleichzeitig das Programm des 6. Symposiums für Informationsdesign. Veranstalter sind Institut für Informationsarchitektur, IEA, meine Güte, und der Studiengang Informationsdesign der HDM. Hochschule der Medien. Schön. Die Konferenz versammelt Fachleute auf dem Gebiet der Informationsarchitektur und User Experience aus dem deutschsprachigen Raum und wird durch international bekannte Experten wie, jetzt kommen tolle Namen, Victor Lombardi, kommt aus USA, Thomas Van der Waal, USA, Jess McMullen, der kommt aus Kanada, und John Van der Meulen, der kommt aus Belgien. Wird das Ganze ergänzt. Wie gesagt, 9. und 10. November, den Link auf technikwürze.de. So, da haben wir noch zwei andere Geschichten. Technikwürze 96 haben wir jetzt. Bis zur 100. ist es nicht weit. Die 100. Folge werden wir live produzieren am Webmontag in Hannover, und zwar am 26.11. Informationen auch auf technikwürze.de. Wer Marcel und mich mal live sehen will, wie wir Technikwürze aufnehmen oder wie was anderes passiert, der meldet, der kommt einfach mal vorbei am 26.11. Infos auf Technikwürze. So, und eine Sache zum Schluss. Schön, wenn ihr alle so leise seid und ich erzähle nur, das mag ich. die 102. Folge, das wird eine besondere Folge, da wollen wir von Technikwürze euch, liebe Hörer, zu Wort kommen lassen. Das hat einen ganz besonderen Grund. Die 102. Folge wird ausgestrahlt am 10.12. und dann vor zwei Jahren, 2005, am 9.12. ganz genau, kam die erste Technikfolge Würze raus. Zwei Jahre werden wir dann alt. Und wir wollen das so machen, dass ich euch jetzt ein bisschen daran erinnere, dass ihr uns einfach Fragen schickt. Fragen über Design, Fragen über HTML, CSS, was auch immer. Heute gibt es ja auch noch ein paar Fragen, die sich wahrscheinlich aufstellen werden. Schickt uns die Fragen, ruft uns an. Oder per Mail oder schreibt es in den Kommentaren. Wir sammeln die und machen dann eine schöne Konferenz, schönen Konferenzcall, und da werden wir euch die Fragen beantworten am 10.12. So, meine lieben Freunde, jetzt bin ich mal ein bisschen ruhig und dann klären wir mal ein bisschen Fachchinesisch. Was haben wir denn eigentlich vor, Marcel, heute?
Also, ich weiß nicht, was ihr vorhabt. Ich habe vor, natürlich heute auch nicht zum Webdesigner zu werden. Das habe ich eigentlich bisher überhaupt nicht vor. Aber so ein paar Fragen haben wir ja so im Vorfeld ja mal zusammengetragen oder ein paar Begriffe. Und ihr, die ja jetzt in der Runde hier mit sitzt, steht oder liegt, ich weiß nicht, wie das hier gerade so treibt,
ich nebenbei. Sitze.
Hoffentlich bequem. Für euch sind ja viele Sachen so furchtbar selbstverständlich, ja. Aber wenn ich mal hin und wieder was mit Webseiten im Hintergrund zu tun habe, sei es, weil ich mit dir was besprechen muss wegen irgendwelchen Seiten, oder so geht es auch vielen anderen Menschen, die vielleicht ein bisschen rumprogrammieren, sich einfach mal versuchen, aber sonst ja alles, ich sag mal, normale Menschen sind, die haben doch viele Fragezeichen. Und vielleicht kann ich ja mal stellvertretend ein paar Fragezeichen heute in ja, streichen, canceln, wegnehmen. Und da haben wir ja so eine kleine lustige Liste. Jetzt weiß ich, wie du es vorhast. Soll ich dir denn die vorlesen und ihr beantwortet die alle oder möchtest du uns doch ein bisschen rummoderieren? Ich habe natürlich ein paar Fragen, David.
Ich meine, die Liste haben wir alle. Fang du doch mal an. Dann klingt es genauso, als wenn du eh nicht weißt, worum es da geht. Dann können wir das doch gleich mal klären.
Da müssen wir nicht so tun, als ob.
Genau. Genau.
Vielleicht nur noch mal zur Erinnerung. Ich habe ja sonst als Journalist, so der gehöre ich der schreibenden Zunft an, aber habe eben wirklich nicht mit, schreibe nicht für CT oder ähnliche Zeitschriften, sondern Wald- und Wiesenjournalismus. Also ich bin da wirklich Laie und kann da wirklich unbedarft mal rangehen. Und bevor wir aber wirklich mal zu diesen Hardcore-Worten kommen, die da, na, ich nenne mal so zwei, drei so Microformats oder ein sehr schönes Wort, ich kriege es ausgesprochen, Unobtrusive JavaScript. Unobtrusive. Mal sehen, ob ihr das nachher richtiger, besser oder schöner hinbekommt. Na, also sowas haben wir dabei. Aber ich habe mal so tatsächlich so eine Einstiegsfrage an euch drei Profis hier. Oktober ist ja fast vorbei. Machen wir einfach mal so eine Frage des Monats, sage ich mal. Wie soll ich es formulieren? Es gibt zwei Möglichkeiten. Den Begriff, also den fachchinesischen Begriff des Monats oder so eine Art Fachidiotie des Monats, die euch irgendwie untergekommen ist, die ihr nicht unbedingt selber verbrochen habt oder wo ihr Kunden oder Freunden etwas umständlich erklären musstet, sondern was euch als Anekdote oder lustig oder sonst wie aufgefallen ist. Irgendwas Fachidiotisches oder Fachchinesisches, bleiben wir bei dem Wort. Wir wollen ja hier niemanden beleidigen.
Dirk? Ja, es gibt ein wunderbares neues Wort, in Anführungsstrichen, das jetzt irgendwie vor im letzten Monat oder so aufkam. Und zwar ist das Posch. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gehört habt.
POSH. Posch-Speis, ja.
Ja, ganz nah dran. Mit Posch-Speis hat es dankbarerweise noch weniger zu tun. Die Jungs aus dem Microformats, die kommen wieder drauf, aus der Microformats-Website, haben sich das aus den Fingern gesogen und beschreiben damit plain old semantic HTML. Und damit eigentlich nur hundsgewöhnliches HTML, das eben semantisch ordentlich ausgezeichnet ist. Da habe ich jetzt gleich wieder ein paar diverse neue Begriffe aufgeworfen, die erklären wir dann gleich im Anschluss. Aber das ist so ein Begriff, der ist so krank und eigentlich auf vielste Art und Weise unnötig, dass das so eigentlich mein unnötiger Pick des Monats ist.
Kann ich dir nur zustimmen. Ich habe, was ich mit Erstaunen immer feststelle, ist, dass sämtliche Webentwickler, Webdesigner sich herausstellen möchten, indem sie ganz tolle Begriffe erfinden und damit Werbung machen. Und sie wollen unbedingt die Ersten sein, die diesen Begriff geprägt haben, damit sie später, wenn es in die Historie geht, über das Web 2.0 dann als Erster genannt werden. Finde ich alles Quatsch, aber da gibt es auch noch einen deutschen Begriff für Posch, ne?
Ey, was habe ich da gelesen? Fesch, war das nicht Fesch?
Ich weiß nicht, irgendwie sowas. Also das eingedeutschte Posch sozusagen, aber es klingt genauso bescheuert.
Genau das. Christian? Ich habe es auch nicht genau übersetzt, aber ich glaube, es war irgendwie der Versuch, dass die Wortbestandteile von Posch ins Deutsche übersetzt
werden. Ich glaube auch, ja.
Genauso sinnvoll.
Naja, das Unwort des Jahres eigentlich oder eigentlich der letzten zwei Jahre ist, das hast du gerade schon erwähnt, ist für mich eigentlich immer noch Web 2.0. Also das kann für mich vom Unwort her immer noch nicht wirklich so jemand übertreffen. Web 2.0 an sich ist ja eine feine Sache und ist von den Inhalten her natürlich auch irgendwo vertretbar. Aber Web 2.0 wird für mich von zu vielen Kunden und auch Laien im Internet halt oft mit irgendwelchen Designkriterien zusammengebracht oder auch mit Ajax-Techniken, beziehungsweise Ajax-Techniken, die gar keine Ajax-Techniken sind, sondern einfach, dass irgendwo irgendwas reinflackert und sich da irgendwas bewegt. Von daher ist vielleicht wirklich so Web 2.0 für mich immer noch so das Unwort, also beziehungsweise so das Buzzword, was ich eigentlich eher selten in den Mund nehme.
Oh Christian, da kann ich dir aber wirklich zustimmen. Also da schließe ich mich auch direkt einfach mal an. Dieses Web 2.0, ich weiß nicht, ich glaube, es macht keinen Sinn oder ich halte es nicht für sinnvoll, jetzt euch zu fragen, was ihr darunter versteht, weil es eben so ein Unwort eigentlich ist und was auch, muss ich sagen, von vielen meiner Zunftkollegen ja oft ja, dann auch verbreitet wird, ne? Und so macht das ja auch so seine Runde jetzt, ob nun Tageszeitung, Magazine oder Funk und Radio und Fernsehen, ne? Web 2.0, also könnte ich jetzt mal drüber schmunzeln und meinen, jeder, der ein bisschen mehr als eine Kommentargeschichte hat, sondern vielleicht so einen kleinen Blog bei sich auf der Webseite hat, macht schon gleich Web 2.0. Also ich glaube, über Inhalte redet man wirklich. Ich schließe mich an und damit haben wir schon mal Web 2.0 als Unwort dieser Sendung gekürt. Und wir können ja eine Art Kaffeekasse für David machen. Ja, jeder, der nochmal Web 2.0 hier im Mund.
Wie viel? Muss richtig bluten.
Ach nee, lassen wir es mal. Ich hab eben gerade noch mal...
Der muss sich in Second Life einloggen und dort ein David irgendwelche
überweisen. Oh nee.
Ja, das lassen wir dann lieber. Ich habe eben noch mal ein bisschen rumgegoogelt nach Posch und bin dann fündig geworden, ihr werdet lachen, auf technikwürze.de. Dort habe ich nämlich in der Folge 75 darüber berichtet und ich lese mal vor. Webdesigner erfinden wieder tolle Begriffe. POSH, das steht für Plain Old Semantic HTML. HTML wäre es ja richtig. In Deutsch heißt das Ganze dann FESH, F-E-S-H, und steht für feines, einfaches, semantisch kodiertes HTML.
Ja.
Aber jetzt haben wir ja schon mal zwei weitere Begriffe. Also den, ich glaube, der Dirk war es gleich, den möchte ich gleich bitten, weil der hat das Wort Micro-Forwards gewählt. Und das steht nämlich auch direkt auf unserer Liste drauf. Aber vielleicht vorher, der Christian, du hast, glaube ich, Ajax angesprochen.
Oder? Ich glaube, es war eher andersrum, aber das ist ja
egal. Oder andersrum.
Ich habe Microformats deswegen gewählt, weil es eigentlich mich selber immer noch interessiert, weil ich habe schon so viel drüber gelesen, aber so wirklich jetzt praktisch angewendet habe ich es bisher nicht. Deswegen war das eigentlich so eher mein Begriff, den man mir eventuell noch mal kurz so zusammenfassen könnte.
Dann tun wir es doch einfach mal. Also Microformats, also ist für mich genau, wirklich
ein mit
dem Siegel. Ja. Wie wichtig ist er oder was ist es und wie wichtig ist es?
Dann sag ich das doch mal. Ich habe doch für privat habe ich doch ein paar Webseiten aufgesetzt und da ein paar Leutchen da mal Microformats eingerichtet. Ihr könnt euch das so vorstellen, auf eine Produktseite zum Beispiel. Also nehmen wir mal einen Online-Shop, wenn ich da Microformats einrichte, das ist nichts weiter, als wenn ich in HTML und CSS ein paar Klassen definiere, die so einheitlich vereinheitlicht sind. Die haben ein bestimmtes Marker, wenn ich das da reinhaue. Und ich habe bei Firefox oder bei was für einem Browser auch immer so ein Plugin installiert, was diese Microformats dann erkennt. Dann kann ich meine Produkte oder Veranstaltungstermine kennzeichnen. Das führt dann dazu, dass dieses Plugin in Firefox dann erkennt, Moment, du hast die und die Produkte hier aufgelistet. Sieht man zwar auf der Webseite, aber wenn ich jetzt mir das bei Adressen zum Beispiel denke oder bei Terminen, machen wir es mal mit Termin. Ich habe eine Veranstaltungsübersicht und ich möchte jetzt alle Termine besuchen, also in meinem Terminkalender speichern, dann müsste ich ja jeden einzelnen Termin von der Webseite copy and paste in meinem Terminkalender, ob es iCal auf dem Mac ist oder Microsoft
Adressbuch
oder was auch immer, die da eintragen. Das wäre ja mühsame Arbeit. Mit diesem Plugin, das findet diese Dinge automatisch und dann kann ich sagen, Export zu iCal oder was auch immer. Und dann haut er die komplett in mein Adressbuch, wenn es Adressen sind, oder Termine in den Terminkalender, ohne dass ich mit Copy and Paste oder irgendwas machen muss.
Ich sie dort auf der Webseite markiert habe.
Ja, das heißt, ich kann Informationen durch Microformats anreichern, also dass Maschinen das sozusagen lesen können und automatisiert aufnehmen können.
Ist das nur für die Browserschnittstelle nützlich oder wird das im Prinzip auch schon genutzt, um jetzt zum Beispiel Service-Dienste miteinander zu verknüpfen? Also es ist mir jetzt eine PHP-Applikation, schreibe, die Microformats von einer anderen Seite bezieht, zum Beispiel.
Nee, das nicht, aber
so eine API-Basis zu bilden. Oder ist, also es geht wirklich jetzt nur um den Browser dann.
Ja, praktisches Beispiel fällt mir gerade ein, zum Beispiel Xing, die haben das jetzt relativ neu drin. Wenn ich in Xing jetzt meine Adressen sammle, zum Beispiel dich, Dirk oder Christian, und ich möchte diese Adresse jetzt haben von euch mit sämtlichen Telefonnummern, das wäre eine mühsame Arbeit, das rauszukopieren. Die haben jetzt Microformats integriert und dann klicke ich dann auf mein Plugin, was das erkennt, und ich habe eure komplette Adressdatenbank dann quasi in meinem Adressbuch drin und gleich mit Foto und allem Pipapo, und das ist schon eine feine Sache. Wird zukünftig, also das Problem ist, man muss sich, wie gesagt, derzeit noch ein Plugin runterladen, damit man das überhaupt erkennt bzw. nutzen kann. Google unterstützt das Ganze noch nicht. In Firefox 3 soll aber geplant sein, dass das Ganze denn gleich mit ausgeliefert wird. Also dass das Firefox 3-Ding dann automatisch die Microformats erkennt, wenn ich nicht falsch liege.
Ja, das ist richtig. In der nächsten Internet Explorer-Version soll es auch so sein. Mhm. Es gibt aber auch schon durchaus Dienste, die da ein bisschen drüber hinausgehen. Zum Beispiel Technorati, dürfte jeder hoffentlich kennen, der sich irgendwie in der Blocking-Gegend irgendwie bewegt. Und die haben eine wunderbare Kernapplikation in ihrer Kitchen, also ihrem Spielplatz, den sie da aufgebaut haben. Und da kann man tatsächlich dann nach Personen suchen und wenn man sein Microformat auf einer jeweiligen Seite bei Technorati angemeldet hat, dann kann man tatsächlich da schon nach den richtigen Personendaten suchen, auch wirklich dann die richtigen Personendaten über die Microformats finden. Und man kann auch wunderbare Export-Skripts nutzen. Also man kann da zum Beispiel hingehen und kann dann unter seinen Adressdaten zum Beispiel einen kleinen Link anbieten, der da eben sagt, jetzt Visitenkarte runterladen und dann wird die aktuelle Seite, auf der man gerade ist, zu Technorati geschickt, wird gepaart und zurückkommt eine richtige Visitenkartendatei, die dann jeder ohne irgendwelche Plugins in sein Outlook oder iCal oder was auch immer importieren kann. Das funktioniert jetzt schon, das ist auch eine sehr schöne Sache. Mhm.
Also wenn ich das mal zusammenfasse, dann wären Microformats so, ich sag's mal so, so kleine Hilfsprogramme, die eine Webseite noch ein bisschen nutzerfreundlicher machen, also auf den Nutzer hin. Was kann er damit machen? Siehe zum Beispiel, ich kann automatisch mir irgendwelche Termine zusammenschrauben, die ich irgendwie herunterladen kann oder die ich dann gesammelt kriege, ohne nochmal einzeln zu gucken, alle 300 Termine, die zum Beispiel irgendwo in einem Kalender, Online-Kalender eingetragen sind.
Naja, also im faktischen Sinne sind es keine Programme, die jetzt ausgeführt werden, aber du gibst als Webentwickler diesen Plugins für Firefox zum Beispiel die Möglichkeit, die Informationen schneller runterzuladen. Also im Prinzip, klar, Komfort für den User.
Entschuldigung, bei mir fährt gerade ein Zug vorbei. Ich hoffe, das ist nicht allzu sehr zu hören.
Wir sind es nicht anders gewohnt. Das ist schon
ich höre es gar nicht.
Gut. Okay, vielleicht kann ich gerade noch ein bisschen weiter runterbrechen, denn im Prinzip ist Microformance tatsächlich einfach nur eine weitere Dosis Semantik, die man dann seinem Content hinzufügen kann, was dazu führt, dass Inhalte, die bis zu dem Zeitpunkt nur für dich als Person erkennbar waren, eben dann zusätzlich auch noch für Maschinen lesbar werden und dadurch eben quasi eine gewisse Grund-API eben noch zur Verfügung stellen können, auf dass man die Seite eben nicht nur als Person, sondern auch als Maschine lesen kann.
Mhm. Pardon, eine gewisse Grundpartie meinst
du? API, das ist auch noch ein Punkt, den wir, glaube ich, nachher auch noch erklären wollen.
API, das klären wir später noch.
API, da kommen wir genau auch nochmal gleich. Ja, super. Freut euch aufs Gespräch mit mir. Gibt es denn so verwandte Sachen, die das die ähnliche Aufgaben auf andere Art und Weise lösen? Also, dass ich stelle mir jetzt einfach mal vor, vielleicht machen wir es wirklich auf diese Art und Weise, Webdesigner und Nutzergespräch, beziehungsweise jemand, der eine Webseite von euch haben will und dem ihr das ein bisschen auch erklären müsst. Das heißt, ich kann bei mir also Microformats einbauen und gibt es sowas Ähnliches auf dieser Ebene, was auch noch dazu passt, was solche Aufgaben erfüllt.
Ja, es gibt das in Anführungsstrichen offizielle Pendant zu Microformats. Das ist das Gegenstück vom W3C, die sich gedacht haben, dass es durchaus sinnvoll ist, maschinenlesbare Daten auf einer Website bereitzustellen. Allerdings ist deren Ansatz, das Ganze nicht in der Webseite, wie bei Microformats, einfach den bestehenden Code weiter anzureichen mit Informationen, die maschinenlesbar sind, sondern deren Ansatz ist hinzugehen und die Daten in ein XML-Format auszulagern und parallel zur Website abzulegen und auf der Webseite zu verlinken, sodass dann da auch wieder eine Maschine hingehen können und können sagen, okay, ich möchte Informationen aus dieser Website extrahieren, nutzen dann aber nicht die Website selbst, sondern eine parallel liegende XML-Datei, die besonders strukturiert ist und dann auch wieder Zugriff ermöglicht, ist allerdings durch Microformats relativ in den Hintergrund geraten, weil die einfach viel, viel mehr Sex-Appeal haben.
Das klingt schön.
Ja, dann denke ich, haben wir die erste Frage beantwortet. Marcel, die nächste.
Sekunde, ja, wo ist gerade unsere Riesenliste? Ja, API haben wir gerade angesprochen. Ich finde, das sollte sich dann direkt anschließen.
Gern.
Einfach mal. Also Groß A, Groß P, Groß I. API.
Ganz genau.
Über die API-Geschichte, bevor wir jetzt ins Detail gehen, würde es demnächst nochmal eine Technikwürze-Sendung geben, wo wir das Ganze noch ein bisschen ausführlicher behandeln. Also lasst euch überraschen.
Oh.
Super. Wie beeinflusst API mein Leben als Webdesigner?
Entscheidend. Naja, also als direkter Benutzer fast ja gar nicht. Also eine API ist für mich ja erstmal vorrangig für den Programmierer, der letztendlich die Seite programmiert, die du als Endbenutzer ja benutzt. Und dadurch profitierst du selber ja natürlich schon wieder. Aber eine API ist ja in erster Linie erstmal eine Application Programming Interface. Ja.
Mhm. Eine Schnittstelle. Also,
das heißt, genau, es ist eine Schnittstelle, die den Programmierern für verschiedene Dienste halt die Möglichkeit gibt, diese Dienste in ihre Programme mit einzubeziehen. Kann man sich so vorstellen, was ist ein ganz populäres API-Anbieter?
Mach mal ein kleines Beispiel an Chronico, das betrifft ja dich, Marcel, als den Herausgeber sozusagen.
Doch, hast du was bei Technikwürze was? Weil auf die Seite greifen die alle zu. Wenn du da ein Beispiel hast, was auf Technikwürze verwirklicht ist,
findest du fast noch. Eine API haben wir da nicht, aber bei Chronico könnten wir zum Beispiel eine einrichten, indem wir unsere Termine online stellen oder was auch immer, jetzt nicht direkt als RSS-Feed, was aber schon in die gleiche Richtung geht. Ja. Also ich programmiere ein Skript, was quasi bei Chronico nicht auf der Webseite, aber auf dem Server drauf zugreift und sagt, oh, gib mir mal Termine und gib mir mal das und das und das. Und ich bekomme die zurückgeliefert im ganz normalen Datenformat. Und ich kann die dann auf meiner Webseite darstellen mit meinem Design und Papipapo. Ich glaube, das ist zusammengefasst das, worum es bei der API eigentlich geht, oder?
Kann man im Großen und Ganzen so sagen. Also mein Lieblingsbeispiel ist da, wie so häufig, Flickr. Flickr bietet eine Unmenge an verschiedenen APIs, die es dir ermöglichen, als Programmierer eben auf die verschiedenen Funktionen von Flickr zuzugreifen, ohne die Website selbst aufzurufen, sondern nur eine Funktion. Du kannst also hingehen und kannst über deine Programmiersprache, welche auch immer, die Fotos von bestimmten Personen abfragen. Du kannst die Freunde von Personen abfragen und bekommst eben ein strukturiertes Datenformat zurück, das du in deine Applikation verwenden kannst, um deine eigene Applikation zu schreiben.
Ja, Mensch, ganz berühmt, das fällt mir gerade noch ein, Entschuldigung, ist Google Maps.
Stimmt.
Ja, genau.
Also überall Marcel, wo du auf... Ja, Chronico, da haben wir es doch schon eingebaut. Da haben wir für die Termine letztens erst die Google Maps eingebunden. Und zwar spreche ich die API bei Google drauf an und sage mir, hey, gib mir doch mal von der und der Adresse die Karte. Und die wird bei uns in der Webseite eingebunden.
Ah, richtig. Klasse Beispiel. Mhm. Ja.
Populär würde ich ja sagen, für eine API ist ja auch meistens der Output, gerade im Webbereich wird da ja meistens über XML der Output generiert. Ne? Also ich habe letztens mit der API von, was war es denn, Feedburner bietet ja auch eine API an, gearbeitet, weil ich da ein kleines Textpattern-Plugin geschrieben hatte, was einem zum Beispiel für den jeweiligen RSS-Feed, noch so ein Begriff, über den jeweiligen RSS-Feed eben die Informationen ausgeben sollte, wie viele Abonnenten dieser RSS-Feed hat. Und über die API konnte ich jetzt ein Skript erstellen, was eben auf deiner Homepage zum Beispiel eben darstellen kann, wie viele Leute gerade den RSS-Feed abonniert haben. Ja, und das wäre zum Beispiel auch so ein Beispiel.
Also ist eine fantastische Sache. Also weiß das jeder, der sich mal mit Google Maps zum Beispiel beschäftigt hat, wie er das bei sich auf der Webseite einbindet? Oder ist das sinnvoll, nochmal kurz was zu sagen, wie findet denn jemand dann bei Google oder wo auch immer diese API, die zum Beispiel, ich gebe auf meiner von mir gebauten Webseite eine Adresse ein und sage, so Google Maps, jetzt zeige mir den entsprechenden Ausschnitt und bitte punktgenau, sprich metagenau auf diese Adresse, die ich dir angegeben habe. Gibt man da auf Google und gibt dann API ein und dann listet er alle diese APIs auf oder wie findet man sowas?
API ist ja die Schnittstelle sozusagen. Das kannst du dir vorstellen, jetzt mal auf einen analogen Bereich, du willst deinen Fernseher mit dem DVD-Rekorder verbinden, dann ist die Schnittstelle sozusagen die Steckbuchse, wo du deine SCART-Kabel reinstecken kannst. Und im Prinzip ist das genauso wie auf einer Webseite auch. Also ich gebe eine Schnittstelle bereit, also diesen Stecker, und du musst nur noch dein Kabel da reinstecken und sagst, so, jetzt gib mir mal die Daten, im Prinzip.
Okay.
Was du ja auch noch angesprochen hattest, ist ja, also wie man zu den APIs kommt, ist letztendlich, da haben eigentlich alle API-Anbieter mehr oder weniger eine Dokumentation, wie man mit der API ja auch umzugehen hat, weil da ja auch jeder irgendwo seinen eigenen Standard hat, wie er die API für einen vorbereitet hat. Und bei Google gibt's da mehrere Seiten drüber, wie man eben die Google Map API ansprechen kann. Und genauso machen es eigentlich auch alle anderen Anbieter. Also bei Flickr gibt's da genauso eine Dokumentation drüber, wie man mit der API umgehen kann, wie bei Feedburner, wie eigentlich bei jedem anderen API-Anbieter.
Gut, also da gibt's dann schon die eingefleischten Listen, auf die man dann zugreifen kann, so wie, was weiß ich, wenn ich von Firefox oder so, ja, was haben die denn so für schöne Plugins gerade zu bieten? Das kann man sich ja auch alles auflisten lassen.
Ja, so in der Art.
So, nächste Geschichte.
Nächste Geschichte. Das hat man auch schon angesprochen. Microblogging, das finde ich auch jetzt nochmal, weil wir ja auch schon viel über Twitter und was weiß ich und Flickr und was da alles so dazugehört, also Community,
ja,
angeht. Und das ist nochmal eine schöne Überleitung, finde ich, zum Microblogging.
Sehr gut, dann muss ich mich mal eben reinklinken. Wir hatten in der letzten Technikwürze-Sendung ja eine kleine Überraschung, indem wir den Gerrit van Aken zugeschaltet haben. Und genau dasselbe mache ich jetzt auch. Es gibt gleich einen Überraschungsgast, der hat gerade jetzt sein Headset aufgesetzt. Und den werde ich jetzt in die Sendung einladen. Und der wird uns auch erklären, was dieses Microblogging zu tun hat. Und er hat
Microblogging live,
sehr, ja, schön. Und er hat erfahren, dass wir Technikwürze aufnehmen, eben über dieses Microblogging. Und deswegen ist es, glaube ich, eine ganz schöne Demonstration. Ich lade ein in die Sendung den Jens Kochtreis. So, jetzt klingelt's. Jens Kochtreis?
Hallöchen, David.
Sehr schön, hallo.
Hallo, super. Jens.
Hallo.
Hallo, Jens.
Also für dich, Jens, in der Sendung sind Christian Fuck dabei, Marcel Schwarzenberger und der Dirk Gnader.
Tag.
So, es geht um Folgendes. Deswegen haben wir dich auch gerade in die Sendung geholt. Wir wollen jetzt den Begriff erklären Microblogging. Und dem Marcel habe ich das gerade so erklärt. Du hast erfahren über das Microblogging, nämlich genau Twitter, dass wir jetzt die Technikwürze-Sendung aufnehmen. Willst du mal erklären, was Twitter ist und Microblogging ist?
Versuchen wir es mal. Ich gehöre zu denen, die am Anfang, als der Twitter erschien, sich gefragt haben, was soll denn das denn nun wieder? Ja. Also im Prinzip...
Das hielt ich auch zu.
Und Dirk lacht allein schon deswegen so dreckig, weil er ganz genau weiß, dass ich den ganzen Tag immer wieder Twitter verfolge. Man könnte sagen, Twitter ist ICQ mit ziemlich vielen Leuten gleichzeitig. Also angefangen hatte die Idee wohl, man solle der Welt mal bekunden, was man gerade Spannendes tut. Sowas wie, ich rühre gerade in meinem Kaffee, bin gerade aufgestanden.
Entschuldigung.
Oder solche Geschichten.
Ich steige gerade in die Bahn ein und also Müll, ja.
Genau. Ja, aber es ist spannend, wie viele Leute offensichtlich gerade im Stau stehen und nichts Besseres zu tun haben, als über das Handy den Leuten mitzuteilen, dass ich gerade im 21 Kilometer Stau vor Stuttgart stehe. gibt's. Also das im Prinzip die Grundidee, mit der das startete, ist extrem unspannend. Denn was möchte ich denn die ganze Zeit mitbekommen, dass jetzt gerade jemand aufgestanden ist und nach dem dritten Kaffee immer noch nicht auf die Beine gekommen ist? Das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Es hat sich aber dazu ausgewachsen, dass ich auf einmal über dieses Twitter mit Leuten zusammenkomme, den ganzen Tag kommunizieren kann, die ich zum Beispiel auf Barcamps getroffen habe. Und man dann Diskussionen über die Themen, die man sonst so gemeinsam hat, auf einmal weiterführen kann. Man kann sich auf einmal mitteilen, ach, da gibt's wieder irgendein neues Social-Dingskirchen-Gedöns-Webseite, die man mal austesten kann. Wie letztens mal kurz geschehen, wurde irgendein neues Tool getwittert. Alle stürzten sich drauf und nach 2 Stunden war es mal kurz wieder offline, weil es nicht, wie so schön gesagt wurde, nicht skalierte. Also hat den Ansturm nicht standgehalten. Oder es wird geblockt, wird getwittert, dass ein neues Barcamp geöffnet ist und nach 6 Stunden ist es zu.
Also zur Vorgehensweise von diesem Microblogging, zum Beispiel Twitter, ist es so, dass man auf die Webseite geht, besorgt sich deinen Account und dann hat man 140 Zeichen frei für eine Nachricht. Und ich könnte zum Beispiel jetzt reinschreiben, nehme gerade Technikwürze 96 auf, mit dabei sind, bla 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 bla. Das wäre eine Nachricht zum Beispiel. Es gibt jetzt auch Tools, die, denke ich, über die API, da haben wir gerade erklärt, drauf zugreifen und dann diesen Dienst dann quasi sozusagen füttern.
Mhm. Ja, und
schön,
Diese Zusatztools, die finde ich total praktisch. Also ich nutze Twitter jetzt nicht mehr über die Webseite, weil ich keinen Bock habe, die ganze Zeit diese Webseite aufzuhaben.
Ja.
Ne, sondern ich nutze dieses Snitter mittlerweile auch ganz gerne. Das ist ein Tool, das in Adobe Air funktioniert, also eine derzeit noch im Test befindlichen Applikation von Adobe. Das ist eine sehr charmante Sache, die im Prinzip läuft das so wie mein ICQ oder Skype-Client so nebenher und ich sehe immer, da kommt gerade wieder eine neue Nachricht rein und ich kann direkt darauf antworten oder kann sie lesen, kann Links verfolgen, die da dann gepostet werden. Also man kann es zu einer großen Informationsquelle nutzen, man kann es auch einfach nur zum Dummlabern nutzen, das geht natürlich beides. Aus wie mit Skype.
Ja, aber du hast ja genau das angesprochen, wie bei Skype oder ICQ oder in den Chat irgendwo, wo ich angemeldet bin. Was unterscheidet denn Twitter dabei? Und ist Twitter gleich Microblogging oder ist das nur eine Form davon?
Das ist eine und wohl die bekannteste Form. Und was es ganz groß unterscheidet ist, wenn ich ICQ oder Skype nutze, dann muss ich die Verbindung zu einem anderen aufstellen. Und ich muss, wenn ich mit drei Leuten gleichzeitig schwätzen möchte, muss ich die auch tatsächlich alle drei
über Skype
oder ICQ anschreiben und bekommen. Ich muss da aktiv sein. Während bei Twitter, da schreibe ich eine Nachricht. Und ich kann bestimmen, ob die Nachricht jedermann lesen kann oder nur die, die ich in eine Freundesliste aufgenommen habe. Das sind bei manchen 10, bei mir sind es glaube ich irgendwie 120 oder so. Und die können das alle gleichzeitig mitlesen. Und ich muss mich nicht drum kümmern, ob mein Kumpel der Kina da jetzt gerade online ist oder nicht. Wenn der Bock hat, das zu lesen und er ist gerade nicht online in Twitter, dann kann er das auch später noch nachlesen und kann auch später noch drauf reagieren. Also ich muss mich nicht drum kümmern, ob Empfänger da sind. Das ist eigentlich der große Unterschied. Es ist keine wirkliche direkte Kommunikation. Die kann entstehen, muss aber gar nicht. Das heißt, David hat jetzt bestimmt vorhin getwittert, aber ich war heute noch gar nicht in Twitter. Es ist Sonntag und das ist kein Twitter-Tag für mich. Und dementsprechend werde ich all die Ergüsse, die heute meine Kumpels alle schreiben, werde ich heute gar nicht gelesen haben. Muss nicht sein. Das ist der Riesenunterschied.
Aber ich stelle mir jetzt wirklich die Frage, wie um Gottes Namen behält man den Überblick, wenn da 35 Millionen Leute da jetzt plötzlich da drin
sind? Eigentlich ist es ganz einfach. Es gibt da jetzt, es gibt auch Leute, die haben jetzt Regeln aufgestellt. Also wie ich habe es letztens gelesen, ich halte mich da auch dran. Ich hatte tatsächlich mal einen Tag den Gedanken, ich war jetzt 2 Stunden nicht online und jetzt scrollst du nochmal alle Nachrichten runter und liest dir alle nochmal nach. Ist Quatsch. Man muss nicht wirklich alles mitlesen und ich halte mich inzwischen da dran, wie ich es auch gelesen hatte. Ich habe in meinem Twitterific, das Tool, was ich derzeit nutze, ich habe da die 5 neuesten Meldungen drin und die alten Meldungen interessieren mich nicht. Also man sollte sich nicht unter Druck setzen persönlich und wirklich auf dem Laufenden bleiben, sondern man liest einfach das Neueste und dann ist gut. Also dann kann man das auch nebenbei machen. Es kann aber auch sehr ablenken von der Arbeit und deswegen sollte man es, wie gesagt, sparsam einsetzen. Dirk und Christian, nutzt ihr das Tool?
Ich nutze das ziemlich exzessiv, ja. Also in der Regel ist es so, dass es wirklich während des normalen Arbeitstags eigentlich immer da ist und man so in unregelmäßigen Abständen, ich sag mal irgendwie so alle halbe Stunde, Stunde, irgendwie, wenn gerade etwas Besonderes ist, wenn man irgendwas etwas Besonderes tut, wenn jemand etwas Besonderes getan hat, darüber einfach gerade schreibt und einfach immer nur diese Frage beantwortet, was tue ich gerade? Und indem man diese Frage beantwortet, was tue ich gerade, gibt man eben einen gewissen Status an die Umwelt. Und die Umwelt kann darauf reagieren, kann es auch lassen. Und im Prinzip ist es wirklich einfach nur ein Austausch. Und gerade was Jens auch gesagt hat, solche Geschichten wie News, die eben gerade aufgekommen sind oder klassischerweise auch gerne genommen, so ein Barcamp gibt neue Tickets frei, dann super, ist das eben Twitter eben genau der Punkt, wo man eben direkt am Puls der Zeit dran ist. Und wenn da jemand gerade twittert, jetzt gibt's neue Barcamp-Tickets. Beispiel war jetzt schön beim Barcamp London. Da waren die Tickets in den 3 kurzen Episoden gekommen und die waren jeweils nach wenigen Minuten weg. Und wer eben dann gerade zu dem Zeitpunkt auf Twitter war und gerade zum Zeitpunkt gelesen hat, oh, es gibt wieder Tickets, der hat eins und wer nicht, der hat keins.
Das finde ich sowieso krank, dass man sich bei diese 300er Liste eintragen und dann das Ende und der Rest ist im Arsch gekniffen. Egal. Yeah. Christian.
Ja, Twitter, ich bin glaube ich seit 3-4 Monaten dabei. Manchmal leider, weil wie du schon sagtest, es hindert ein wenig am effektiven Arbeiten manchmal. Weil manchmal macht man es ja an und sagt sich dann so, ach naja, guckst du ab und zu mal. Aber manchmal hängt man sich halt dran auf. Dann schreibt der Erik oder wer auch immer einen interessanten Link rein, man klickt drauf und schwupps ist man wieder beim Surfen, obwohl man eigentlich gerade arbeiten wollte. Von daher in letzter Zeit nutze ich es eher ein bisschen weniger, aber ich bin prinzipiell auch dabei. Und eigentlich ist es ja auch eine geniale Sache und ich frage mich auch, warum vorher keiner wirklich drauf gekommen ist. Weil im Prinzip ist es ja wirklich wie ein Blog, den man pflegt, nur halt mit unwichtigeren Sachen und ja auch kürzeren Sachen, sage ich jetzt mal. Ja, aber ansonsten habe ich mittlerweile immer ein bisschen eigentlich auch mehr Gefallen dran gefunden. Nur man muss sich halt, ja wie schon gesagt, ein bisschen dazu zwingen, das Ganze halt eher im Hintergrund zu betreiben.
Aber wenn ich da mal einhaken darf, Chris.
Es ist im Prinzip ein prima Test für die eigene Medienkompetenz. Da hat er eigentlich schon vollkommen recht. Denn wenn man nicht gestört werden möchte oder man hat eigentlich genügend zu tun und möchte in seiner Konzentration nicht beeinträchtigt werden, dann sollte man auch so viel, so gut sein, das nicht anzustellen. Wenn man es nämlich anstellt, dann wird man sehr schnell abgelenkt. Das ist da noch viel, viel krasser, als wenn man jetzt ICQ oder Skype die ganze Zeit nebenher läuft. Also es ist ein guter Selbstversuch, bei dem wahrscheinlich fast jeder von uns versagen wird. und das mit dem Microblogging hat natürlich, also das der Vergleich zu dem Blog, der drängt sich ein bisschen auf. Ich würde eher Internet SMS das Ganze nennen. Also Microblogging passt deswegen eigentlich überhaupt gar nicht so richtig, denn wenn man sich mal diese ganzen Nachrichten, die wir da so austauschen, diese Chat-Nachrichten, wenn man sich die gesammelt anschaut, kommt man eigentlich nicht auf die Idee, das mit einem Blog-Eintrag zu vergleichen. Dafür ist das zu disparat, zu auseinandergezogen, zu sehr der Situation verhaftet und bildet kein normales einheitliches Bild. Kann man sich, glaube ich, bei Dirk gut anschauen, der so seine ganzen Sachen, die er so über twittert und Last.fm und ähnliches, das lässt du doch alles in so einen Livestream laufen, ne? Also kann man sich doch dann alles angucken. Ganz und wenn genau. Und wenn ich da jetzt mal das von gestern oder vorgestern mir angucke, da verstehe ich überhaupt nicht, was du wolltest. Wenn ich nicht die ganzen Antworten von Erik und wer ansonsten noch die ganze Zeit am mit der Welt chatten ist, dann mit gegenlesen kann.
Ah, Jens, danke für diesen Begriff, also Internet-SMS. Also das finde ich, trifft's jetzt und jetzt habe ich es auch kapiert. Ihr habt mich jetzt noch nicht überzeugt, dass ich mir das jetzt unbedingt angucken muss, aber das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sendung jetzt heute oder des Gesprächs. Ich bin da einer und das muss jeder für sich persönlich gucken. Ich probiere es, gefällt oder bleibt dabei oder nicht. Aber um vielleicht mal einen Dreh zum Webseiten bauen oder Webdesign zu kriegen, worum es ja bei TV ja eigentlich geht, und damit wir vielleicht nicht arg viel Werbung für Twitter oder Konsorten machen, ist denn das jetzt einfach nur ein Trend, ohne dass wir jetzt so rumphilosophieren, oder wie ist es denn, wenn jetzt jemand daherkommt und möchte jetzt auch eine Webseite haben und sagt, also pass auf, ich hätte ganz gerne da irgendwie einen Chatter eingebaut oder ich möchte auch vielleicht dazu einen Blog haben oder was auch immer, und dann kommt ihr dann her und sagt, nein, bitte nicht, damit outest du dich direkt als medieninkompetent und hast von Webseiten betreuen überhaupt keine Ahnung. Du musst deinen Leuten anbieten, dass sie Microblogging machen und ersetzt das also jetzt Blogs und alles andere?
Definitiv nein. Also es gibt da die diverseste verschiedene Meinungen bezüglich kommerziellem Blogging und kommerziellem Microblogging. Es gibt tatsächlich irgendwie zwei, drei in Anführungsstrichen Firmen, die auch auf Twitter und Konsorten vertreten sind. Allerdings sind das dann auch Firmen, die in eben dieser Branche unterwegs sind. Und momentan würde ich keinen Kunden klassischerweise empfehlen, auf diesen Zug jetzt zwingend aufzuspringen. Einfach deswegen, weil es vom kommerziellen Standpunkt her nicht wirklich interessant ist und ganz nebenbei ist natürlich für den Kunden auch ungeheuer arbeitsintensiv und erfahrungsgemäß den Kunden sowieso viel zu faul, ihre eigene Webseite regelmäßig zu pflegen und dann auch noch zusätzlichen Traffic drauf eher nicht. Wenn man aber allerdings natürlich viel zu sagen hat und wenn man einen entsprechenden nerdigen, geekigen Kundenkreis hat, die auf Twitter zu Hause sind, werden wir sich freuen. Also es gibt kein generelles Ja, eher ein Vielleicht.
Also ich sehe das eher so, dass das, dass dieses Twitter einen Wunsch erfüllt, den man sich erst, der wahrscheinlich erst in den letzten vielleicht zwei Jahren so richtig aufgekommen ist, einen Nutzen erst hat, seitdem wir im Internetbereich sehr viel enger miteinander vernetzt sind und uns über solche Sachen wie Webmontage oder Barcamps nicht nur persönlich kennenlernen, sondern auch auf einer ganz anderen Ebene austauschen, als wir das noch vor 3 oder 4 Jahren getan haben. Wenn man das, wenn du dir das mal für deinen Bereich Journalismus vorstellst, denke ich mir, dürfte es sowas überhaupt nicht geben. Das dürfte es in so ziemlich gar keiner Branche, gar keinen Berufszweig so wirklich geben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es so eine Art Bäcker-Barcamp gibt oder für Finanzbeamten oder für Lehrer oder sowas. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber das ist ja nur wirklich irre, dass in den letzten zwei
Da heißt es Kongress.
Ja, aber bei uns gibt's ja auch Kongresse. Und ich war zum Beispiel vor 2 Jahren auf der AdMedia in London und ich muss dir sagen, jedes Barcamp ist besser als die AdMedia und es kostet auch noch nichts, das Barcamp. Die AdMedia ist nett gewesen für das Socializing danach, man lernt ein paar Leute kennen, aber die Inhalte, die transportiert werden, sind eigentlich banal gewesen, das wusste ich vorher auch schon alles, das bringt mir nichts. Barcamps bringen was, Webmontage können auch was bringen und das ist eine ganz andere Art des Austausches und dieser Austausch, der wird jetzt auf einmal virtuell weitergeführt oder kann virtuell weitergeführt werden. Das ist jedenfalls in dem Bereich in dem Zusammenhang, in dem ich bin, bei den Leuten, mit denen ich in Kontakt bin, ist das so. Das ist total spannend und das ist da hat seinen Nutzen. Der einzige wirtschaftliche Nutzen, den ich mir mit Twitter vorstellen kann, ist das, was David auch macht. Der lässt nämlich seinen Server überwachen über Twitter. Das finde ich eine prima Idee.
Ja, obwohl es manchmal auch tierisch nervt.
Da muss ich gerade mal kurz Einspruch erheben. Ich finde das grauenvoll, weil es eigentlich sowohl an der Thematik als auch eigentlich sein Zuhören in Anführungsstrichen unheimlich auf den Geist geht, weil es ist nicht ein Status, der von ihm ausgeht, aber alle anderen, die ihm lauschen, müssen dafür zuhören. Also das ist eigentlich einer von diesen klassischen Missbrauchen von Twitter und Microblogging, die zwar funktionieren, aber am Thema vorbeigehen.
Ja, da hat David nämlich irgendwann mal richtig den Vogel abgeschossen. Da muss auch dein Server irgendwie mal richtig oder der Dienst hat nicht funktioniert. Ich weiß noch, nee, kam alle 20 Sekunden irgendeine Statusmeldung den ganzen Abend durch. Ich könnte meinen Twitter eigentlich wegschmeißen. Ich glaube, Erik hatte dich dann sogar kurzzeitig aus Twitter rausgehauen oder sowas, weil alles voll war mit diesen komischen Statusnachrichten.
Nee, das war was anderes. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Ich hatte nämlich, Twitter auch eingebunden in mein WordPress als Plugin. Das funktioniert folgendermaßen, wenn ich in WordPress für Technik würde jetzt irgendwas ändere oder einen neuen Beitrag schreibe, was dann Sinn macht, dann wird bei Twitter eine Nachricht rausgepackt, hier Technik wird so und so erschienen, automatisch, ohne dass ich das machen muss. Sehr gut, allerdings, und das war mein Fehler, hat das eben auch eine Twitter-Nachricht rausgehauen, wenn ich einen Beitrag bearbeitet hatte. Und ich hatte mir die Mühe gemacht, sämtliche Beiträge von Technik wird's ja nochmal zu überarbeiten, damit die Stichwörter bei iTunes besser passen. Das heißt, jeden Beitrag habe ich angefasst und dann ging wirklich jede Minute dann eine Meldung raus.
Ja,
und dann habe ich
hat geblockt.
Genau.
Nochmal so und so viel.
Richtig, genau. Das waren noch alte Folgen und das ging jeden auf den Sack. Und ich habe es nicht gesehen, weil ich gerade halt beschäftigt war. Ich gucke dann bei Twitter rein und sehe dann 30 Meldungen von mir und dachte, whoops, okay, schalt's mal
aber wieder. Da hattest du endlich das erste Mal mehr geblockt als Erik Eggert.
Und genau.
Das ist doch schon mal etwas.
Genau.
Das war das erste und einzige Mal, dass das jemand geschafft hat.
Ich hab dann geguckt, Erik hat schon über 5000 Updates, ja.
Ja, also, das ist ja.
Also
das,
Applaus, ja.
Ich meine, bevor es das Internet gab, war es so sozusagen unter Männern der Schwanzvergleich und heute ist es sozusagen, wer hat mehr getwittert, du oder ich?
Ja, genau.
So,
gut, Jens, ihr habt mich völlig erschlagen mit
ganz
Twitter.
Ganz kurz, Marcel. Jens, du hast gerade vorhin einen Begriff gesagt. Ich frage an dich, Marcel. Was verstehst du unter Socializing, was der Jens gesagt hat, was es nach dem Barcamp immer gibt? Kannst du dir darunter was vorstellen?
Ja, da kann jeder seine eigenen Sachen drunter vorstellen, aber Socializing, da meint er sicher, oder ich verstehe es so, das nette Get-Together. Also das Zusammenkommen und nochmal schön sozial miteinander sprechen und ne, sozialer Austausch zwischenmenschlich.
Ja. MuCards genau, austauschen.
Ja. MuCards, genau.
Genau. Oder kuscheln, wie wir das immer in Frankfurt auf dem Barcamp nennen. Kuscheln.
Gruppenkuscheln.
So, Marcel, ja. Dann such dir nochmal ein anderes Wörtchen aus.
Ja, ich würde jetzt mal sagen, einen radikalen Wechsel, weil ich sehe jetzt hier in diesen Begriffen auf der Liste, die wir hier haben, keinen Begriff, der mir jetzt so viel sagt, dass ich meine, da kriegen wir einen schönen sanften Übergang hin. Ich möchte jetzt einfach zu meinem Lieblingswort nochmal zurückkommen auf dieser Liste, dieses sogenannte Unobtrusive JavaScript. Unobtrusive JavaScript. Ich weiß nicht, ob Jens jetzt damit was anfangen kann, so wie ich es gesprochen habe, weil du hast, glaube ich, die Liste nicht da. Ich setze es dir einfach mal hier in die...
Ich habe sie.
Du hast sie da.
Ich habe sie mir geschickt.
Aufdringliches JavaScript haben wir da hinterher gemacht. Also ich würde gerne das tatsächlich auch mal erklärt haben. Und vielleicht, David, das ist deine Aufgabe, oder bitte ich dich mal als Moderator, vielleicht können wir daher mal gucken, so ein paar Grundbegriffe. Vielleicht hat es auch damit nichts zu tun, aber ich verstehe es im Moment so, was HTML, Tabellenlayout und PHP nicht diese Dinge erklären, sondern sagen, was tun sie? Im Grunde, und was gibt's für vergleichbare Elemente? Also JavaScript, das hat für mich auch was mit der eigentlichen Gestaltung, Programmierung, dem Schreiben von Webseiten zu tun, wenn ich da jetzt nicht ganz falsch liege.
Wer möchte?
Dirk hat darüber mal einen wunderschönen Vortrag gehalten.
Nur noch bei Unobtrusive JavaScript, richtig? Ich habe irgendwie die Frage, war mir gerade im Sheet zu komplex.
Unobtrusive JavaScript.
Damit legen wir tatsächlich los. Ja.
Klar, sehr gerne. Also grundsätzlich JavaScript vorausgesetzt ist erstmal natürlich eine kleine Skriptsprache, die ermöglicht, Programmabläufe in einem Browser zu programmieren, sprich kleinere Funktionen oder auch größere Funktionen, die im Browser, im Client ohne irgendwelchen Reload passieren. Und das Ganze unobtrusive ist jetzt netterweise im Deutschen festgestellt übersetzt worden mit unaufdringlich, sprich du bist davon weggegangen, dein JavaScript in die Seite einzubetten, du bist davon weggegangen, JavaScript grundsätzlich vorauszusetzen, und JavaScript als solches sollte, wenn es denn unobtrusive ist, eben erstmal optional sein. Deine Seite sollte auf jeden Fall ohne JavaScript funktionieren, und wenn JavaScript vorhanden ist, sollte es entsprechend dann eingreifen und die Seite so verändern, dass mit JavaScript entsprechend mehr Funktionalität vorhanden ist. Die Idee des Unobtrusive ist also, das Ganze unaufdringlich zu haben, denn JavaScript ist nicht notwendig, es setzt oben auf, reichert deine Seite an und ist idealerweise eben dadurch auch deutlich barriereärmer, selbst barrierefrei. Mal ganz allgemein gesprochen. Der gute Chris Hyman, der hier neben mir sitzt und versucht, möglichst wenig Lärm zu machen, hat dafür einen wunderbaren Artikel geschrieben unter ichwill.net. Und jeder, der auch nur ein Interesse daran hat, sollte sich diesen Artikel reingucken, der erklärt das viel, viel besser.
Vielleicht was für die Linkliste nachher, David. Vielen Dank.
Ja, kleines Beispiel habe ich dazu noch. Auf Technikkürze auf einer Unterseite sieht man rechts oben das Menü zusammengeklappt. Ist auch mit unobtrusive JavaScript gemacht. Wenn ich jetzt kein JavaScript habe, ist das Menü komplett ausgeklappt auf jedem Beitrag und ich kann direkt darauf zugreifen. Und wenn JavaScript aktiv ist, wird es ganz am Anfang beim Seitenladen zugeklappt und dann kann ich es mit Mausklick aufklappen. Nur als praktisches Beispiel.
Speichert der sich das dann auch?
Nö, natürlich nicht.
Also ich verbuche das mal unter der Rubrik Fachchinesisch, also Begriffe, die der Webnutzer, Webkunde, also euer Kundenkreis oder Nutzerkreis nicht unbedingt wissen muss.
Eigentlich ja, aber... Nein, eigentlich nicht, aber er wird die Auswirkungen kennenlernen.
Ja.
Und also das ist eigentlich mehr ein Qualitätskriterium, weil man es hat zweierlei Auswirkungen, dieses unaufdringliche JavaScript. Bleiben wir mal beim deutschen Begriff. Zum einen trennst du das JavaScript von deinem HTML. Du schreibst also nicht mehr in einen Link direkt rein, on click und mach dies und jenes. Also du schreibst nicht direkt in HTML rein, dass etwas bei einem Klick ausgeführt werden soll, sondern das JavaScript schaut danach, ob irgendwo was geklickt wird, und wenn etwas geklickt wird, dann tut es etwas. Und zum anderen ist da die Geisteshaltung steckt dahinter, dass man mit JavaScript das Ganze nur noch verfeinert, veredelt, Funktionalität hinzufügt, die aber die Seite ansonsten nicht unzugänglich macht. Also bestes Beispiel sind so Seiten, die, wenn man JavaScript ausschaltet, entweder überhaupt nicht mehr sichtbar sind, wie mein immer wieder zitiertes Lieblingsbeispiel. Ihr wisst, was kommt, die Hannoversche Allgemeine Zeitung, schaltet mal JavaScript aus und ihr habt den optimalen Weißraum. Oder so Sachen, ich war letztens auf so einer Seite, ich weiß nicht mehr, welches war, einfach die einfach Navigation dann fehlt, wenn man JavaScript ausschaltet, weil die Navigation komplett mit JavaScript geschrieben wurde. Und das komplette Gegenteil ist sowas wie bei bei Technikwürze, da ist einfach eine Funktionalität, ein Gimmick, ein, kann man sagen, eine Verbesserung der Usability oder wie auch immer, hinzugekommen. Aber wenn JavaScript nicht angeschaltet ist, dann kann man trotzdem mit der Seite umgehen. Und das ist ja eigentlich Sinn der Geschichte. Ich frage mich immer, warum wir da alle vorher nicht drauf gekommen sind. Denn
also zur HLZ sage ich jetzt mal nichts, gehört zu einem meiner Auftraggeber, aber man kann sich die Seite ja wirklich mal angucken und nun ja, okay.
Also was ich auch noch mit unobtrusive JavaScript in Verbindung bringe, ist populärerweise sind ja auch die ganzen JavaScript-Frameworks, die das Ganze im Prinzip für mich aus meiner Sicht zumindest erst so richtig populär gemacht haben. Weil jetzt, ich sag jetzt gerade mal so mein Liebling jQuery, ja mittlerweile mehr als einfach ist, damit unaufdringliches JavaScript zu fabrizieren.
Ne? Richtig, allerdings muss man es dann auch machen. Ich habe also auch schon Seiten gesehen, die voll mit jQuery oder mit Prototype erstellt wurden und wo dann die Entwickler so helle waren und haben dann on-click und tralala reingeschrieben und on-click wird dann eine jQuery oder Prototype-Funktion aufgerufen. Und da sage ich mir dann natürlich dann auch, gehen Sie direkt ins Gefängnis, gehen Sie nicht über los, ziehen Sie keine 400 Euro ein. Ja? Also,
da hat jemand nicht verstanden.
Genau, da ist jemand über die Einführung nicht hinausgekommen oder hat einfach die Einführung wahrscheinlich vollkommen überlesen, weil da dürfte es normalerweise immer drinstehen. Also es ist keine Garantie dafür, jQuery zu nutzen.
Nee, aber es hat dem Ganzen doch ein bisschen Auftrieb gegeben, weil bevor so die ganzen Frameworks auf den Markt kommen, sagen wir mal ehrlich, die meisten Seiten, die JavaScript benutzt haben, das war einfach räudig. Die Seiten, die konnte man entweder wirklich nur mit JavaScript benutzen oder man konnte sein lassen. Ja, die zwei Möglichkeiten hatte man. Und ich sag jetzt mal, gerade jQuery macht's mir als eigentlich doch anfänglichen JavaScript-Laien doch sehr einfach, mal ein paar kleine Funktionalitäten reinzubringen, ohne dabei jetzt mein Quelltext gleich irgendwo aufzublähen oder durcheinander zu bringen. So sehe ich's.
Ja, es kann es dir sehr viel leichter machen, kann es aber auch leider in die Hose gehen lassen.
Yep. Was ich gerade sehe, wir haben ja schon eine fortgeschrittene Zeit erreicht. Wir haben eine ganz lange Liste für euch, liebe Hörer, vorbereitet an Begriffen, die wir klären wollten. Wir haben jetzt gerade mal 4 geklärt. Mehr, ich denke, wir suchen uns noch 1-2 kurz raus, die wir jetzt in knapp 10 Minuten maximaler Zeit nochmal euch erklären werden. Und den Rest machen wir in einer anderen Sendung. Wollen wir das so machen?
Klar.
Ich hätte doch lang. Eine konkrete eigentlich, auch von unserer Liste, die jetzt auch schon, oder der Begriff, die jetzt auch schon mehrmals mit angegriffen, verwendet wurde, so rum, das ist Framework. Da hätte ich wirklich gerne nochmal was dazu gehört, aber ich würde dann im Anschluss, wenn ich darf, gerne nochmal auf meine komplexe Frage von vorhin, Dirk, zurückkommen, was nämlich JavaScript also in meinen Augen ein bisschen verwandt ist mit diesen Grundbegriffen. Also wenn oft gesagt wird, bitte arbeitet nicht mit Tabellenlayout, Tabellen sind Quatsch, dann kommt wieder der Begriff Frames. Hast du Frames auf deiner Seite? Ist das das Gleiche? Ist das verwandt?
Oh, meine Zehennägel.
Ist das mit dem Framework? Ja, erklärt mir das gleich, warum euch die Zehennägel da hochscrollen dabei. Aber ich denke jetzt einfach mal an das praktische Kunden- und Webdesigner-Gespräch. Also, was wollen Sie haben? Wollen Sie Tabellen, Frames haben oder
nein, ist halt der Mensch? Was heißt also? So. Da muss ich jetzt mal einsteigen. Also grundsätzlich hat es den Kunden nicht zu interessieren. Also wenn ich professionell sage, ja, und du bist jetzt mein Kunde, denn da sage ich dir nicht, ich arbeite mit unobtrusive JavaScript, meine Webseiten validiere ich und ich baue das und das und das an und ich verzichte auf Tabellenlayout. Ich sage einfach, es gehört zum guten Handwerk, dass man sauber arbeitet. Das heißt, ich trenne CSS, HTML, ich trenne sämtliche Styles von irgendwelchen Anweisungen und JavaScript kommt und unobtrusives rein. Das braucht dich gar nicht zu interessieren. Du hast mir einen Auftrag gegeben, eine Webseite zu machen, um meine fucking verdammte Pflicht ist es, sauber und professionell zu arbeiten. Punkt. Und mehr muss man dazu nicht sagen. Und ich meine, wenn du jetzt an den Falschen gerätst, dann kriegst du Tabellenlayouts und Frames und das gehört sich alles gar nichts. Da wird Jens Krochters als Oberwebkrauter natürlich einiges zu sagen können. Aber wie gesagt, also mein Job ist es, als Webentwickler sauber zu arbeiten. Das betrachte ich als gutes Handwerk. Und es sollte für den Kunden eine Selbstverständlichkeit sein, dass er für das Geld, was er bezahlt, auch was Ordentliches bekommt.
Denke ich mir okay. auch so. Genauso wie ich bei einer Autowerkstatt erwarte, wenn ich den Keilriemen wechseln lasse, dass die nicht einen Nylonstrumpf nehmen, mit dem das ja auch geht, habe ich mir sagen lassen. Aber das ist mehr so die Art, die wir dann so nutzen würden, wenn wir irgendwo liegen bleiben, dass wir dann den Nylonstrumpf nehmen, falls da jemand zur Hand hat. Aber ich erwarte, dass das in einer Autowerkstatt halt nicht getan wird. Und genauso erwarte ich eigentlich auch von einem Profi, dass der sich professionell verhält und mir das auch nicht, also ich gehe davon aus, dass er dies tut und dass er mir das nicht erklären muss. Und ich würde es normalerweise auch gar nicht verstehen. Also das ist ja wie auch wieder bei der Autowerkstatt. Wenn mir versucht, der Mechaniker da zu erklären, was er da genau macht, da schalte ich doch ab. Ich verstehe das doch gar nicht. Also mir geht's jedenfalls so. Hm. Und diejenigen, die es verstehen, die diskutieren gerne mit denen. Das sind dann auch die Kunden, die dann mit dem David oder mir drüber diskutieren würden, wie jetzt man genau vorgeht. Ich habe auch
über
Kunden,
Twitter die sagen, zum Beispiel.
Oder so, ja. Oder wir haben jetzt zum Beispiel einen Kunden, der sagt, er möchte gerne seine Webseite mit YAML umgesetzt bekommen. Und das ist nicht allzu selten, dass dann Kunden auf einmal entweder viel Ahnung oder ein bisschen Ahnung haben, dann davon gehört haben von YAML und für sich erkannt haben, dass das eventuell ein Qualitätsbeweis sein kann oder in irgendeiner Form gut wartbar oder whatever und dann sagen, ich hätte das ganz gerne aber damit umgesetzt. Und das kann natürlich sein, ist aber eher der seltenste Fall.
Das ist richtig. Ich glaube auch, das wäre eigentlich fast was für eine andere Sendung, ne? Oder Extrasendung, wenn ihr denn mögt. Aber ich entsinne mich, Jens, da hat man schon mal so ein ähnliches Gespräch und sowas angesprochen. Nur mal so als Beispiel, um das vielleicht abzuschließen von meiner Seite. Ich habe jetzt oft genug gehört, dass euch die Zähne hochrollen, ja, und bitte nicht Tabellen. Und ich käme dann hin und sage, bitte bau mir keine Tabellen. So, aber mehr kann ich auch nicht dazu sagen. Und nun ja, okay. Aber Framework. Framework steht auf der Liste. Framework habt ihr angesprochen jetzt ein paar Mal.
Da haben David und ich ja auch schon mal drüber gesprochen, ne?
Genau.
vor einigen Sendungen, wo ja eigentlich auch eine zweite zukommen sollte. Mhm. Falls ich das gleich mal nochmal aufgreifen darf, weil ich es damals eigentlich auch kurz erklärt habe. Ein Framework ist, wie der Name schon sagt, eine Art Rahmenprogramm, was man sich als Entwickler, als Webentwickler oder auch sonstige Entwickler greifen kann, um auf Basis dessen Applikationen zu schreiben. Also Frameworks gibt es mittlerweile für ziemlich viele Programmiersprachen, ob das eben PHP ist, ob das CSS ist, beziehungsweise XHTML mit YAML, oder ob das JavaScript ist mit Prototype oder jQuery oder wie sie alle heißen, die Frameworks. Ein Framework hat in erster Linie halt die Aufgabe, erstmal meinen Code ein bisschen zu strukturieren, beziehungsweise das wäre schön, wenn es das tut, die Übersichtlichkeit ein bisschen zu erhöhen, und ich denke, der allererste Punkt ist, mir ein bisschen Zeitersparnis zu verschaffen beim Entwickeln von Webseiten.
Wenn ich dir das kurz erklären darf, Marcel, ich hasse es, JavaScript zu schreiben. Ich habe JavaScript mein ganzes Leben lang gehasst, weil es mir zu kompliziert war. Ich hatte keinen Bock darauf und überhaupt gar nicht. Und dann habe ich mir irgendwann mal jQuery angeschaut, und mit jQuery kann ich JavaScript schreiben in einen Bruchteil der Zeit, den ich normalerweise benötigen würde dafür. Denn es benutzt ganz smarte Funktionen, womit ich es einfach schneller auf irgendwelche Objekte drauf zugreifen kann, oder ich kann schneller irgendwelche Sachen realisieren. Also wo ich damals vielleicht 10 oder 20 Zeilen geschrieben hatte, mache ich das heute mit 2. Und heute liebe ich JavaScript, aber nur durch solche Frameworks. Also die machen wirklich die Arbeit schon leichter.
Ein Framework, um nochmal drauf allgemein zu sagen, erledigt für dich Aufgaben, die immer wiederkehren. Also es ist mehr eine Sammlung von allgemeinen Problemlösungen. Also wie zum Beispiel YAML. YAML gibt dir die Möglichkeit, eine Seitenstruktur, eine normale Seitenstruktur aufzubauen und die mit CSS so zu stylen, dass du dir nicht ständig darüber Gedanken machen musst, welchen IE-Bug du jetzt in dieser exakten Situation wieder bekämpfen musst, weil es eigentlich so ziemlich alle Problemlösungen eingebaut hat, wenn du sie richtig anwendest. Also es macht das nicht von alleine, sondern du musst sie schon richtig anwenden. Genau das gleiche bei jQuery, anstatt irgendwelche Schleifen zu bauen und dann durchzurattern, suche jetzt mal bitte alle IDs dieser Seite, und dann schmeiß mir das Objekt mit der ID Schnullibulli raus, schreibst du einfach nur eine Zeile rein und fertig. Also da Das ist, es vereinfacht dir Probleme, Problemlösungen. Das sind solche Frameworks, die sparen dir einfach Zeit. Trotz alledem muss man erstmal die Frameworks lernen, und es wäre das Sinnvollste, wenn man eigentlich auch genau weiß, welche Zeit dir diese Frameworks ersparen. Ja.
Oder also ob sie denn noch was hinzuaddieren von der Zeit.
Richtig, und es ist auch ein Trugschluss zu glauben, dass man JavaScript nicht lernen muss und nicht weiß, was jQuery da tut. Dann ist man so ein bisschen blind im Blindflug. Dann lernt man jQuery, aber ohne tatsächlich zu wissen, was das denn jetzt nun genau tut und wo jetzt nun das Charmante dieser Lösung liegt.
Ach so, so eine Art Autopilot, der, wenn er ausfällt und ich kann per Hand nicht fliegen, dann habe ich ein Problem.
Also ein ganz berühmtes, ein ganz gutes Framework hat zum Beispiel, jeder von euch hat vielleicht einmal in seinem Leben Stefan Raab geguckt. Und Stefan Raab hat ja, glaube ich, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, aber der hatte damals mal auf seinem Schreibtisch so ein Pult mit 10 oder 20 Knöpfen. Ich nenne das ganze Ding mal Framework. Hat er auf den Knopf gedrückt, dann kam entweder ein Audio-Tonsignal oder es wurde live ein Video eingespielt. Normalerweise sage ich dem Regisseur über das Mikrofon, such mir mal bitte, umständlicherweise, Film Nummer so und so daraus, wie eine Frau dreckig lacht, und blende mir das jetzt mal zur Sendung ein, oder ich vereinbare ein Signal. Besser ist es, ich habe ein Framework, wie gesagt, dieses Mischpult da auf meinem Tisch, und da drücke ich drauf und dann kommt das Ding automatisch. So kann man sich das, denke ich, vorstellen.
So in etwa, ja. Besten Dank.
Falls ich noch mal eine Idee für die letzte, für ja, das, den letzten Begriff einwerfen würde, das wäre Semantik, und zwar aus folgendem Grund: Der Gerrit van Aken hat ja letztens den Artikel eingestellt und hat ja gemerkt, dass dieser Begriff Semantik von vielen fälschlich verstanden wird. Also viele wohl das Ganze mit Tabellenlayouts beziehungsweise eben nicht Tabellenlayouts zusammengebracht hat, obwohl das ja aus meiner Sicht nicht unbedingt was miteinander zu tun hat. Wäre das vielleicht so abschließend nochmal ein Begriff, über den wir hier nochmal sprechen sollten?
Sehr gut.
Gerne.
Ja.
Also, der Marcel erklärt uns das jetzt mal.
Ich? Seid ihr das wahnsinnig fette Beute? Nein. Nein.
Also ich finde, Semantik hat durchaus was mit Tabellenlayout oder nicht Tabellenlayout zu tun.
Ja, hat's. Aber.
Ja, aber erklärt's nochmal, weil ich verstehe unter Semantik wirklich was anderes. Das hat mehr was mit Sprachgebrauch und Grammatik zu tun. Also
genau, das, darum geht's aber auch. Darum geht's eigentlich auch. Also stell dir doch einmal eine normale Webseite vor. Eine normale Webseite ist erstmal ein Dokument. Ist erstmal ein Text, ein Dokument. Ich habe darüber mal vor ewigen Zeiten einen Artikel geschrieben, Webseiten sind keine Gemälde. Das ist so der Trugschluss, von dem viele ausgehen, dass sie glauben, eine Webseite ist etwas Grafisches, das da in die Landschaft platziert wird. Sondern als erstes ist es ein Dokument. Da sind Texte drauf. Und Texte kann man strukturieren, inhaltlich strukturieren. Ein Text hat meistens eine Überschrift. Man kann auf, wenn man diese Webseite sich als Dokument vorstellt, kann man eine Überschrift, Überschriftenhierarchie identifizieren. Also sollte man diese Überschriften als Überschriften und innerhalb einer Überschriftenhierarchie auszeichnen. Dann findet man Absätze. Da zeichnet man sie auch als Absätze aus. Dann findet man Listen. Dann überlegt man sich, ist es eine sortierte Liste, eine geordnete oder eine ungeordnete Liste, also eine Liste mit erstens, zweitens, drittens, oder eine nur mit Zeichen davor. Dann findet man eine Tabelle, zum Beispiel eine Bundesliga-Tabelle, überlegt man sich zum Beispiel, hat diese Tabelle einen Tabellenkopf? Logisch, eigentlich schon, ne? So Platz oder Punkte und Tordifferenz und sowas ist ja dann der Tabellenkopf. Dafür gibt's spezielle Elemente innerhalb von HTML, die dafür benutzt werden, um exakt dieses auszuzeichnen. Das heißt, man macht sich Gedanken darüber, nicht wie die Seite aussieht, das kommt in einem zweiten Schritt, sondern man macht sich Gedanken darüber, was die Inhalte auf einer Webseite eigentlich sind. Man macht sich Gedanken über das Wesen der Inhalte auf einer Webseite und zeichnet sie dann mit den betreffenden Tags innerhalb HTML aus. Nimmt Absätze, nimmt Tabellenelemente und all sowas. Und dementsprechend hat das durchaus etwas damit zu tun, ob ich eine Webseite in Layout-Tabellen formatiere oder nicht. Das kann aber auch, man kann aber auch, man kann aber auf der anderen Seite auch eine wunderbar ohne Layout-Tabellen erstellte Webseite herrlich unsemantisch machen, indem man zum Beispiel alles nur mit Diffs strukturiert und auch keinen einzigen Absatz nimmt und keine einzige Überschrift oder alles nur mit H1. Ich glaube, die Süddeutsche hat nur H1 auf der Startseite. Es kann nicht sein, dass jede Überschrift erst eine Überschrift erster Ordnung.
Webcrowds gelesen, dass man Überschriftenelemente verwenden sollte, und das haben sie jetzt beherzigt und du meckerst trotzdem.
Ich bin einfach so ein Arsch.
Oder irgend so ein SEO hat gesagt, hier H1 haben die höchste Wertigkeit in Suchmaschinen. Mach mal alles H1.
Nenn diese Abkürzung nicht. Das sind dann auch die, die in irgendeinem versteckten Diff-Container 300 Schlagworte verstecken und dann glauben, sie wären die großen Helden. Ne?
Ja, Font-Color H1 und Background-Color auch H1. FFF.
Brauchst du, Marcel, noch ein Stichwort oder ist das für dich erklärt?
Ich kann das voll und ganz unterstreichen. Also das ist mir völlig wumpe, ob ich da einen Printtext habe, den man in der Zeitung liest oder wenn ich meine Doktorarbeit abgebe oder ob ich eine Webseite lesen möchte. Natürlich muss das alles strukturiert sein und nur Überschriften erster Ordnung gibt's nicht. Ja, und irgendwelches wilde Bleiwüsten, die kann kein Mensch überfliegen und kein Mensch verstehen. Also insofern voll verstanden und kann das nur voll unterstreichen.
Okay, dann sind wir auch, denke ich, an die Sendung angekommen. Das wird eine Sendung, die erstmalig bei Technikwürze über eine Stunde geht. Deswegen brechen wir jetzt sozusagen auch ab und verschieben die Begriffe. Wir haben die Hälfte der Begriffe, die wir uns auferlegt haben, sozusagen geschafft. Und die nächste, da machen wir nochmal Sendung in der nahen Zukunft. Mit dabei an Bord sozusagen waren heute Christian Vogt. Vielen Dank an dich.
Nicht zu danken.
Der Marcel Schwarzenberger.
Ich danke, dass ihr so viel Geduld mit ihr hattet und wenn mir der Satz noch erlaubt ist. Also ich hoffe, dass nicht allzu viele zwischendrin gelangweilt mit den Augen gerollt haben. Was ich glaube, wichtig war für mich, mal mit drüber zu bringen aus Nutzersicht, der nicht so arg viel von eurem Fachchinesisch drauf hat, was euch für Fragen bei Freunden, die das erdulden müssen, wenn ihr so viel Zeit damit verplempert, oder bei eben euren Kunden so auftauchen können, was man ganz schnell miteinander vermengt, ohne dass es zusammengehört. Und wenn das ein bisschen rübergekommen ist, dann habe ich meinen Job heute erledigt.
Mit auch dabei war der Dirk Ginada.
Schön, dass ich wieder dabei sein durfte.
Und später zugeschaltet der Jens Grothreis.
Ja, schönen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Bis zum nächsten Mal. So, denn noch eine Sache zur Erinnerung oder zwei Sachen noch. Denkt an die 100. Folge, die wird live aufgezeichnet am 26.11. in Hannover beim Webmontag. Und wir möchten noch ein paar Fragen von euch haben, die ihr uns zur 102. Sendung schickt, die ausgestrahlt wird am 10.12. Die Information nochmal auf Technikwürze. Ja, ich fand es eine illustre Runde und hoffe, dass wir die demnächst wieder aufnehmen. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Ciao.